SRF 3.
Die Feuer von Fort McMurray sind eine Herausforderung, sagt Kanadas Finanzminister, nachdem sich die Waldbrände wieder ausgebreitet haben. Ich gebe nicht nach, sagt Frankreichs Präsident Hollande. Er will an seinen umstrittenen Reformkurs festhalten und provoziert die Demonstranten. Ich brauche Hilfe, sagt der libysche Premierminister. Er bittet die internationale Gemeinschaft um Waffen, um gegen den IS vorzugehen. Das Wetter heute und morgen recht freundlich, heute um 15, morgen dann um 20 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt schalten wir zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Thomas Fuchs und den brennenden Wäldern in Kanada.
Die Brände in der Provinz Alberta haben sich gegen Norden ausgeweitet, wie die kanadischen Behörden melden. Die Flammen bedrohen weitere Ölsandanlagen. 12.000 Arbeiter sollen aus ihren Unterkünften außerhalb der Stadt Fort McMurray evakuiert werden. Die 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner von Fort McMurray mussten wegen der Waldbrände bereits vor 2 Wochen ihre Häuser verlassen. In den USA hat eine Bundesrichterin einer Kleinstadt im Bundesstaat Mississippi verboten, separate Schulklassen für schwarze und weiße Kinder zu führen. Das oberste Gericht der USA hatte die Rassentrennung an öffentlichen Schulen bereits vor 62 Jahren aufgehoben. Der französische Präsident François Hollande hat betont, dass er an der geplanten Arbeitsrechtsreform festhalten wolle. Dies trotz erneuten Demonstrationen und Streiks, welche Gewerkschaften für heute angekündigt haben. Mit der Arbeitsrechtsreform soll in Frankreich unter anderem der Kündigungsschutz gelockert werden. Letzte Woche hat die Regierung Hollande die umstrittene Arbeitsrechtsreform ohne Abstimmung durch die erste Kammer des Parlaments gebracht. In der deutschen Stadt Duisburg sind bei einem Brand 2 Personen gestorben. Weitere 28 Personen wurden laut der Feuerwehr verletzt. 3 von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Das Feuer war am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Weshalb wurde bisher nicht mitgeteilt. Die Schweizer Sportartikelhandelskette Intersport präsentiert einen neuen Chef, den Amerikaner Victor Duran. Er soll die Verantwortung 2017 übernehmen, als Nachfolger des langjährigen Intersport-Chefs Franz Julen. Intersport ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer im Sportartikelhandel. Die Gruppe mit Sitz in Bern ist weltweit mit 5.400 Geschäften tätig. Sie erzielte letztes Jahr einen Umsatz von umgerechnet 12 Milliarden Franken. Das Schweizer Milchverarbeitungsunternehmen Emmi übernimmt 2 Firmen in den USA. Es handelt sich um den Käseproduzenten Cowgirl Creamery und das dazugehörende Handelsunternehmen Tomales Bay Foods mit Sitz in Kalifornien. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es in der Mitteilung von Emmi. Nordamerika ist der wichtigste Auslandmarkt von Emmi. Die Firma hat dort in den vergangenen Jahren bereits mehrere Firmen oder Anteile daran gekauft. Damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.959 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.10.81 gehandelt, der Dollar zu 97,80 Rappen. Das Wetter, es ist freundlich und 15 Grad im Norden, im Wallis und im Süden bis 20 Grad bei viel Sonne.
Info 3 Mittag.
In Libyen herrscht Chaos. Nach dem Sturz Gaddafis ist das nordafrikanische Land in Schleudern geraten. Der IS nutzte das Fehlen staatlicher Strukturen und hat sich immer weiter ausgebreitet. Im vergangenen Jahr überrannte der IS die Küstenstadt Sirte, Gaddafis Heimat, und machte aus ihr ein Trainingslager für islamische Extremisten. Die Zahl der IS-Kämpfer in Libyen wird auf etwa 5.000 geschätzt. Seit ein paar Wochen nun hat Libyen wieder eine Regierung, geführt von Ministerpräsident Sarraj. Er ist am Wochenende nach Wien an eine Sicherheitskonferenz gereist und hat um Hilfe gebeten. Und die hat er auch bekommen. Über 20 Staaten, darunter die USA, China und Russland, haben beschlossen, das Waffenembargo gegenüber Libyen teilweise zu lockern. Bei mir im Studio ist jetzt Daniel Voll von der SRF-Auslandredaktion. Daniel Voll, die Regierung von al-Sarraj hat bereits vor einigen Wochen Waffen verlangt. Damals wurde ihr dies verweigert. Was hat sich denn nun seitdem verändert?
Und Faiz al-Sarraj kann vor allem auf die bisherige Erfahrung verweisen, paradoxerweise, denn er ist bisher kein Machtfaktor geworden mit seiner Regierung, eben gerade weil ihr die militärische Unterstützung fehlt und weil gleichzeitig auch der libysche Ableger der Terrormiliz IS stärker geworden ist, kann er sagen, ich brauche eigene Truppen, denn der Kampf gegen den IS ist eigentlich einer seiner wichtigsten Ziele. Den Einsatz ausländischer Truppen in Libyen, die lehnt er total ab.
Wir haben es angesprochen, die Regierung Sarraj ist erst seit ein paar Wochen im Amt. Ist sie denn diesen enormen Problemen im Land gewachsen?
Ich denke, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, die vor allem hinter dieser Einsetzung steckt, basiert vor allem auf dem Prinzip Hoffnung, dass es eben möglich ist, wenn man eine Brücke schlägt zwischen den beiden konkurrierenden Regierungen in Tripolis und in Tobruk im Osten des Landes. Wenn man hier eine Brücke schafft und den Versuch macht, Islamisten und etwas weniger starke Islamisten zusammenzubringen, Libyen ist ein sehr konservatives Land, man darf das nie vergessen, dass man hier eben eine Einheit bilden kann. Diese Hoffnung steht hinter dieser Regierung. Aber solange sie die Unterstützung dieser beiden Gruppen gar nicht richtig hat, und die hat sie noch immer nur teilweise, kann sie gar nicht so effizient oder kann sie gar nicht wirklich tätig werden. Und darum, ich denke, das ist auch eine der Einsichten gestern, da muss man sie, oder hofft man, dass wenn man die Regierung eben aufrüstet, wenn sie ein Machtfaktor wird, dann schafft sie das auch eher als so, wie sie jetzt ist.
Jetzt wird sie also unterstützt, diese Regierung. Ist denn die Gefahr nicht immens groß, dass Waffen in die falschen Hände geraten, also zum Beispiel eben gerade zur IS?
Alle Erfahrungen, zum Beispiel aus dem Irakkrieg, die würden genau diese Vermutung bestätigen. Das ist ein Risiko auch jetzt. Wenn es den IS-Milizen wieder gelingen würde, eine aufgerüstete Regierung oder Truppen von einer Einheitsregierung zu überrennen, dann könnte es genau wieder der Fall sein, dass sie plötzlich über modernstes Kriegsgerät herrscht. An der Konferenz in Wien haben zwar Vertreter dieser internationalen dieser Staatengemeinschaft gesagt, wir wollen das verhindern, wie sie das aber verhindern wollen, ohne eigene Präsenz in Libyen, das ist eine große Frage. Selbst wenn im Moment britische, französische oder US-amerikanische Truppen mit kleinen speziellen Einheiten tätig sind. Die Frage ist natürlich auch, welches Material bekommt diese libysche Einheitsregierung überhaupt? Weil sie muss jetzt nun eine Liste erstellen und diese wird dann vom Sicherheitsrat abgesegnet oder auch noch verändert. Die Frage ist auch wirklich, welches Kriegsgerät kommt hier tatsächlich nach Libyen?
Und die Frage ist auch, besteht nicht das Risiko, dass der Kampf in Libyen so jetzt auch wieder angeheizt wird?
Dieses Problem besteht tatsächlich. Die Frage ist wirklich, schafft es al-Sarraj die beiden konkurrierenden Fraktionen in Tobruk und in Tripolis hinter sich zu bringen? Man darf sich da keine Illusion machen. Nur muss man auch sagen, dass ohnehin Waffen nach Libyen kommen. In Libyen, das gab es seit der Zeit von Gaddafi enorme Waffenlager, aber es kommt auch ständig durch Schmuggel, kommt sehr viel hinein offenbar. Und das ist ein zweiter Beschluss von gestern, dass man eben auch diese Kontrolle der Schmuggelrouten, vor allem übers Meer, aber auch im Hinterland, in der Sahara, dass man dies eigentlich diesem Schmuggel besser unterbinden will.
Also Libyen ist immer noch ein fragiles Gebilde. Besten Dank für diese Einschätzung. Das war Daniel Voll von der SRF-Auslandredaktion.
Info 3 Mittag.
Dürfen alle Paare bei künstlichen Befruchtungen in der Schweiz ihre Embryonen im Labor auf Gendefekte untersuchen lassen? Darüber entscheiden wir am 5. Juni. Behindertenorganisationen geht das viel zu weit, allerdings gibt es Ausnahmen. Die größte Selbsthilfeorganisation für Behinderte, ProCap Schweiz, ist nicht in jedem Fall gegen genetische Untersuchungen an Embryos. Wie kommt der Behindertenverband auf diesen Unterschied? Monika Zumbrunn.
Für Marie-Therese Weber-Gobe, die Bereichsleiterin Sozialpolitik bei ProCap Schweiz, ist etwas klar.
Es gibt keine Garantie für ein gesundes Kind.
Sämtliche Behindertenorganisationen bekämpfen deshalb das revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz. Es regelt die sogenannte Präimplantationsdiagnostik. Die PID erlaubt es, Embryonen im Reagenzglas zu untersuchen und auszuwählen, mit dem Ziel, dass kein Embryo mit einem Chromosomenfehler wie zum Beispiel bei der Trisomie 21 eingepflanzt wird.
Wir wollen nicht, dass generell und regelmäßig nach Fehlern in den Chromosomen gesucht wird.
Dieses sogenannte Chromosomenscreening mittels PID, so betont die ProCap-Vertreterin, führe direkt zur Eugenik, zur Selektion von wertem und unwertem Leben. Allerdings passiert dies bereits heute. Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft sind erlaubt. Dabei wird ebenfalls nach Chromosomenfehlern gesucht. Gerade bei Befunden wie dem Down-Syndrom entscheiden sich Paare dann häufig für eine Abtreibung. Das sei nicht das Gleiche, kontert Marie-Thérèse Weber-Gobbe.
Ich entscheide dort als Paar über ein Kind, das bereits im Körper der Frau vorhanden ist. Im Labor ist die Situation ganz anders.
Dort, so die Behindertenvertreterin, werde auf anonyme Weise nicht nur über einen Embryo entschieden, sondern gleich über deren 12, wie es das Gesetz für eine PID maximal erlaubt. Den Behindertenverbänden geht das neue Gesetz deshalb viel zu weit. Die Mehrheit lehnt die PID grundsätzlich ab. Einzelne Verbände wie ProCap hingegen hätten eine restriktive Zulassung akzeptiert. Zum Beispiel im Umfang, wie es der Bundesrat ursprünglich vorsah, nämlich die PID nur Paaren mit einer schweren Erbkrankheit zu erlauben.
Diese Paare, die sollten die gleiche Ausgangslage bekommen wie die sogenannten normalen Paare, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, ein gesundes Kind zu bekommen.
Denn mit der PID könnte die Erbkrankheit umgangen werden. Das Ja zu einer begrenzten Zulassung versteht ProCap nicht als Widerspruch, sondern als Kompromiss. Dieser hat auch mit der schieren Anzahl möglicher PID zu tun. Bei einer begrenzten Zulassung wären jährlich 50 bis 100 Paare betroffen. Jetzt rechnen Experten mit bis zu 1000 PID bei heute rund 6000 künstlichen Befruchtungen pro Jahr. Zahlenmäßig ein großer Unterschied, zu groß für ProCap. Wie aber erklärt Marie-Thérèse Weber-Gobbe einem Paar ohne erbliche Vorbelastung, dass es für sie in der Schweiz weiterhin keine PID geben soll, für eine kleine Minderheit aber schon?
Hier setzen wir jetzt einfach die Bedürfnisse der Gesamtgesellschaft. Werten wir höher als diese Bedürfnisse der einzelnen Paare?
Für die Behindertenverbände gibt es deshalb nur ein Nein zum revidierten Fortpflanzungsmedizingesetz.
Das war der Beitrag von Monika Zumbrunn über die Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes, kurz PID, stimmen wir am 5. Juni ab. Info 3, das Newsmagazin mit Berichten, Gesprächen und Analysen auf SRF 3, SRF 4 News und Virus online unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Nina Gigax und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.